Eine wirklich glückliche Ehe. So ist unser Thema. Untertitel: Ist das überhaupt möglich? Wir haben heute einen besonderen Abend mit einem besonderen Thema. Ich möchte heute Abend sprechen über Freundschaft, über Liebe, über Sexualität, über Ehe, auch etwas über Kinder und über Ehelosigkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier manche sind heute Abend, die sich da noch besser auskennen. Wir waren nur 33 Jahre verheiratet. Wir hätten so gern auch noch die goldene Hochzeit erlebt, aber es kam dann anders. Meine Frau starb eigentlich recht früh, jetzt etwas über 50. Ich war dann 1,5 Jahre allein und dann habe ich wieder geheiratet. Wir haben 4 Kinder, die sind auch verheiratet, also wir haben auch 4 Schwiegerkinder und wir haben bis jetzt 11 Enkelkinder. Ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen. In den 40 Jahren, seitdem ich jetzt im Verkündigungsdienst bin und auch im Seelsorgedienst, habe ich sehr, sehr oft hinter die Kulissen gesehen, habe auch viel Not gesehen, habe unendlich viele Tränen gesehen. Außerdem habe ich mich sehr intensiv mit der Bibel beschäftigt und ich glaube, dass die Bibel das allerbeste Ehebuch ist, das es überhaupt gibt. Und darum wage ich auch, öffentlich zu diesem Thema zu sprechen. Ich glaube, einigen werde ich heute Abend viel zu streng sein. Einige werden vielleicht den Kopf schütteln und denken, wie ist das möglich, dass ein Mann, der so mitten im Leben steht, so viel herumgekommen ist, so altmodische Ansichten hat und die auch noch öffentlich vertritt. Einigen werde ich heute Abend viel zu großzügig sein. Oder viel zu freizügig. Kann sein, dass einige sich sogar über mich ärgern. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 27 sagt Paulus: Ich will nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Das möchte ich auch nicht. Ich glaube, es ist Gott ein Greuel, wenn jemand zum Beispiel über Geben redet und er ist selbst ein Geizhals. Oder wenn jemand über Liebe redet und er kommt mit keinem aus. Ich glaube, es ist Gott auch ein Greuel, wenn jemand gute Ratschläge gibt für die Ehe und in seiner eigenen Ehe stimmt es vorne und hinten nicht. Ich darf euch sagen, mit ganz, ganz großer Dankbarkeit zu Gott, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass Gott meine erste Ehe so reich gemacht hat. Wir hatten so eine wunderbare Ehe. Und viele, die uns näher gekannt haben, besonders unsere Kinder, erzählen gern davon. Sie hat leider nur 33 Jahre gedauert. Unsere Familie, wir hatten 4 Kinder, unsere Familie kam mir immer vor wie ein wunderschöner Garten. Ich war ja als Evangelist unheimlich viel unterwegs. Aber wenn ich dann nach Hause kam, es war einfach schön. Nirgends war ich lieber als in diesem Garten. Ich hatte mich mit 20 Jahren bekehrt, meine Frau mit 17 Jahren, wir kannten uns damals noch nicht. Ein Jahr später sind wir uns begegnet und später haben wir dann geheiratet. Ich habe eben das Wort Bekehrung gebraucht. Ich will schnell etwas erklären. Das kommt in meinen Veranstaltungen ziemlich oft vor. Was ist das eigentlich? Die Bibel spricht ja über 100 Mal darüber. Die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen vom Sündenfall her von Gott getrennt sind. Alle Menschen, alle ohne Ausnahme, sind von Gott getrennt und verloren. Aber Gott liebt alle Menschen und Gott möchte die Menschen retten. Und darum hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt mit dem Evangelium. Aber Jesus hat nicht nur gute Worte gehabt, er hat nicht nur über Liebe geredet, sondern Jesus hat die Liebe bewiesen, als er ans Kreuz ging. Jesus hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Er hat sein Blut, sein Leben gegeben für unsere Schuld. Das lehrt uns die Bibel. Sein Blut ist das Lösegeld für unsere Schuld. Jesus ist gestorben am Kreuz. Aber dann hat der Vater ihn wieder auferweckt, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und nun steht in der Bibel, dass jeder Mensch, dem seine Sünde leid tut, der mit seiner Sünde zu Jesus Christus kommt und ihn um Vergebung bittet, Vergebung bekommt. Und das ist Bekehrung. Was ist Bekehrung? Ein Mensch geht mit seiner Sünde im Gebet zu Jesus. Er bringt ihm sein ganzes altes Leben wie ein schmutziges Kleid, legt es bei ihm ab. Das ist Bekehrung. Und was ist Wiedergeburt? Wie bekommt ein Mensch neues Leben? Indem er sein Herz öffnet und Jesus aufnimmt, im Glauben aufnimmt als seinen persönlichen Heiland und Erretter. Und das habe ich schon mit 20 Jahren erlebt. Und meine Frau hatte es mit 17 erlebt. Und später lernten wir uns kennen und haben dann geheiratet und haben beide dann im Glauben auch unser Leben geführt. Ich weiß nicht, wie oft Johanna mir inzwischen schon gesagt hat, ich bin so gern verheiratet. Ich bin so gern verheiratet. Ich aber auch. Und ich bin froh, dass wir beide uns gefunden haben. Aber nun, ihr Lieben, ich weiß, fast alle Ehen fingen schön an. Man hatte sich zum Fressen gern. Sonst hätte man ja überhaupt nicht geheiratet. Die meisten Ehen hatten einen schönen Anfang. Aber später ist manch eine Ehe eine Hölle auf Erden geworden, wie man so sagt. Wie viele Tränen fließen jeden Tag. Und ich kann euch sagen, ich habe schon manches Mal da gesessen und habe einfach mitgeweint. Sitzt ein Mann vor mir und erzählt mir seine Not und ich finde kaum Worte und mir laufen die Tränen über die Wangen. Und auch bei manch einer Frau ist mir das schon passiert, dass die Not so furchtbar. Man sitzt da und leidet mit und man kann manchmal nur mitweinen. Was gibt es nur für Nöte auf dem Gebiet? Eine Ehe ist kein Kinderspiel, das weiß ich wohl. Eine Ehe ist eine Kunst. Als ich damals zum Glauben gekommen war, hatte ich meine Augen offen. Ich habe immer sehr gut beobachtet, aber seitdem ich Christ geworden war, noch viel mehr. Und ich sah die Ehe meiner Eltern, ich sah die Ehe meines Chefs, das war eine Katastrophe, wurde später auch geschieden. Ich sah die Ehe meiner Kollegen, einige lebten sogar im Ehebruch. Und man sieht sich auch noch sonst weiter ein bisschen um, ich sah so manches. Und ich hatte damals eigentlich den Wunsch, einmal zu heiraten. Aber ich wusste, das ist nicht so einfach. Das ist kein Kinderspiel. Und mir wurde damals klar, nachdem ich Christ geworden war, eine wirklich gute Ehe kann man sicher nur haben unter Gottes Führung. Die Ehe ist ja keine menschliche Erfindung, sondern das ist eine Schöpfung Gottes. Ihr Lieben, habt ihr einmal darüber nachgedacht, dass die Sexualität, die weithin so missbraucht wird, dass die Sexualität in Wirklichkeit Gottes Erfindung ist? Das hat Gott sich ausgedacht. So etwas Schönes kann überhaupt kein Mensch erfinden. Das hat Gott sich ausgedacht. Auch dass wir Mann und Frau sind und wie wir sind, das hat Gott sich so ausgedacht. Gott hat uns gemacht. Und darüber habe ich damals viel nachgedacht. Und als ich dann Margret, so hieß meine erste Frau, gefunden hatte und wir uns eins geworden waren, wir wollen heiraten, und es dann zur Heirat kam, da haben wir Folgendes gemacht. Da haben wir uns die Hand gegeben. Stell dir einmal vor, das wäre ich. Stell dir einmal vor, das wäre meine Braut. Mit etwas Fantasie. An dem Tag, als wir geheiratet haben, da haben wir uns die Hand gegeben. Und ich habe ihr versprochen, diese Hand will ich nie mehr zurückziehen. Ich will mit dir durchs Leben gehen, komme, was da wolle. Und es war mir ernst. Ihr Lieben, stellt euch einmal vor, man heiratet, man macht vielleicht nur ein bisschen Urlaub auf der Hochzeitsreise, gibt es einen Verkehrsunfall und die junge Frau ist querschnittgelähmt. Oder der Mann ist blind. Man hat gerade Hochzeit gefeiert. Man hat sich versprochen, ich will zu dir stehen in guten und in bösen Tagen, bis der Tod uns scheidet. Muss man sich gut überlegen. Aber es war uns wirklich ernst. Wir wollen zusammen durchs Leben gehen. Diese Hand ziehe ich nie mehr zurück. Aber hört, ich habe meiner Frau damals nur eine Hand gegeben. Vorsichtshalber. Nur eine. Und sie hat mir auch nur eine Hand gegeben. Und die andere Hand, die haben wir einem anderen entgegengestreckt. Uns beiden war klar, unsere Ehe kann nur gut werden unter Gottes Führung. Und darum haben wir das so gemacht. Ich habe die andere Hand in die Hand Jesu gelegt. Und sie hat es auch so gemacht. Und das hat sich bewährt. Ich kann das nur bestens empfehlen. Das geht natürlich nur, wenn beide gläubig sind. Für mich war das damals sowieso klar, nachdem ich mich bekehrt hatte. Für mich kommt nur ein Mädchen in Frage, das auch mit Jesus geht. Und für sie war das auch klar. Übrigens, die Bibel lehrt uns, dass ein Christ keinen Nichtchristen heiraten darf. Wenn er es tut, dann tut er etwas, was Gott verboten hat. Und es gibt unter 10.000 Fällen auch nicht einen einzigen, wo Gott eine Ausnahme macht. Und wenn ein Christ einen Nichtchristen heiratet, wisst ihr, was dann passiert? Ihr jungen Leute, das habe ich in den 40 Jahren auch oft genug beobachtet. Wenn ein Christ einen Nichtchristen heiratet, in den allermeisten Fällen verliert auch der Christ seinen Glauben. Und sie gehen beide den breiten Weg. In einigen Fällen hält der Gläubige an seinem Glauben fest und die beiden gehen getrennte Wege. Sie leben in einem Haus, sie sitzen an einem Tisch und trotzdem sind sie in zwei verschiedenen Welten. Glücklich werden kann so eine Ehe kaum. Und in ganz, ganz wenigen Fällen, das ist nicht 1%, in ganz, ganz wenigen Fällen kommt auch der Nichtchrist zum Glauben und sie gehen beide entschieden den Weg mit Jesus. So, das waren nur ein paar Worte zur Einleitung. Jetzt fängt die Predigt erst an. Ich möchte ein paar Bibelverse lesen. Zuerst unseren Trautext. Das ist der Trautext von der Hochzeit mit Johanna, meiner jetzigen Frau. Bei der ersten Hochzeit hatten wir einen Trautext aus dem Philipperbrief, Kapitel 2. Und dann später aus Psalm 37, Vers 4. Da steht, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt einfach, gib Jesus den ersten Platz in deinem Leben. Dann wird er dein Leben reich machen. Eine weitere Bibelstelle aus 1. Petrus Kapitel 3 von Vers 1 an. Vorher ist vom Dienen die Rede, vom Gehorsam und so weiter. Und dann heißt es hier weiter, ab Kapitel 3 Vers 1, ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch die Lebensführung ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht euer Leben führt, euer Schmuck soll nicht das Äußerliche sein, wie Haarpracht, goldene Ketten und prächtige Kleider, sondern das, was im Herzen des Menschen verborgen ist, das unvergängliche Gut eines sanften und stillen Geistes, das allein ist wertvoll vor Gott. So haben sich vor Zeiten die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie auch Sarah Abraham gehorchte und ihn sogar Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen ihr Männer, lebt rücksichtsvoll mit euren Frauen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, damit euer gemeinsames Gebet nicht behindert wird. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Eine weitere Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 7, da steht, die Frau, das heißt die Ehefrau, vom Tage der Hochzeit an, gilt das, was ich jetzt lese. Die Frau verfügt nicht mehr über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht mehr über seinen Leib, sondern die Frau. Eine englische Übersetzung sagt, die Frau verfügt nicht allein über ihren Leib, sondern sie teilt ihre persönlichen Rechte mit ihrem Ehemann. Ebenso verfügt der Mann nicht allein über seinen Leib, sondern er teilt seine persönlichen Rechte mit seiner Ehefrau. Und dann heißt es weiter, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft für kurze Zeit. Und noch eine Bibelstelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, da heißt es von Vers 22 an, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, wie dem Herrn. Das darf man heute fast nicht mehr laut sagen. Aber das ist Gottes Wort. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Jetzt kommt die andere Seite. Ihr Männer, liebt eure Frauen so sehr, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie geopfert hat. Weiter von Vers 28. So sollen die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau so liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß. Es ist ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Jetzt will ich hier einen kleinen Einschub machen, damit mich ja niemand falsch versteht. Ihr Lieben, ich predige heute Abend nicht, die Ehe ist der Weg zum Glück. Ich sage heute Abend nicht, wenn du glücklich werden willst, dann musst du heiraten. Das wäre nicht richtig. Ich sage nicht, die Ehe ist der Weg zum Glück. Wenn du ein erfülltes, wirklich erfülltes, sinnvolles, gutes Leben führen willst, dann musst du mit Jesus ins Reine kommen und ihm nachfolgen. Ob du dann im ledigen Stand bleibst oder im Witwenstand oder im Ehestand, das ist dann zweitrangig. Jesus gibt erfülltes Leben. Auch ohne Ehe kann man ein sehr erfülltes Leben führen. Oh, wie viele Witwen gibt es. Manche, die sogar die Möglichkeit hätten, wieder zu heiraten, die umworben wurden, erst in der Mitte der Jahre. Ich kenne einige solche Fälle. Die Frau hat gekämpft und überlegt und schließlich hat sie gesagt, nein, ich möchte doch nicht, nein. Ich hatte eine wunderbare Ehe, sagt eine Frau. Mein Mann ist verunglückt. Ich habe eine gute Rente, Lebensversicherung ausgezahlt. Wir haben die Kinder, es geht uns gut und ich möchte meinen Mann so in Erinnerung behalten. Inzwischen hat sie Aufgaben bekommen, hilft tüchtig auch in der Gemeinde mit, ist fast nicht mehr wegzudenken. Und sie sagt, mein Leben ist so ausgefüllt, ich bleibe allein. Manche können es gar nicht verstehen und sie sagt, ich bleibe allein. Man kann auch im ledigen Stand oder im Witwenstand ein sehr erfülltes Leben führen. Dafür gibt es viele, viele, viele Beispiele und Beweise. Heute Abend geht es doch etwas mehr um Ehe, Eheleben. Und da möchte ich dann doch sagen, wenn jemand heiratet, also wenn schon Ehe, aber dann sollte auch die Ehe eine glückliche und gesegnete sein, sonst lieber gar nicht heiraten. Und genau das möchte Gott ja, dass unsere Ehe eine gute Ehe ist. Sie ist ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Die Ehe kann ein Stück Himmel sein. Die Ehe kann ein Vorgeschmack des Himmels sein. Die Ehe kann ein Stück Paradies sein. Es gibt ja auch Bücher, die diesen Titel tragen. Ein Stück Himmel auf Erden oder so ähnlich. Aber wenn wir uns dann so umsehen, und ich hatte ja viele Gelegenheiten dazu, da muss man schon sagen, viele, viele Ehen sind nicht ein Stück Himmel auf Erden, sondern manche sind eine Hölle auf Erden. Hört mal, was Pastor Bruns dazu sagt, der sich viel mit dem Thema beschäftigt hat. Es gibt eine Legion jammervoller Ehen. Geschäftsehen, Gesichtsehen, Geldehen, Ballehen, Musikehen, Lustehen, ja Teufelsehen. Sie sind alle ein Hohn auf die Worte im Himmel geschlossen. Was gibt es für Probleme auf diesem Gebiet? Ich habe manchmal da gesessen und habe mitgeweint. Warum ist das nur so? Warum so viele Probleme auf diesem Gebiet? Und manche sitzen heute Abend hier, Problembündel, die Ehe kaputt zum Heulen, zum Davonlaufen. Warum ist das so? Die älteste Einrichtung, die es überhaupt auf der Erde gibt, die funktioniert weithin nicht. Ich möchte drei Gründe erwähnen. Es gibt noch andere, aber ich glaube, das sind die Hauptgründe. Erstens, die falsche Einstellung zum Leib. Zweitens, die falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Dazu gleich eine Bemerkung. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe. Wenn Gott sagt, tu das nicht, dann nicht, weil er dir irgendwas nicht gönnt, sondern weil er weiß, dass das nicht gut für dich ist. Oder wenn Gott sagt, tu das noch nicht, dann weil er weiß, dass das im Moment nicht gut für dich ist. Später, noch nicht. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe zu uns. Aber die meisten Menschen kümmern sich nicht darum. Sie haben eine falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Und drittens, die falsche Einstellung zum Ehepartner. Das erste, die falsche Einstellung zum Leib. Ich lade euch ein, jetzt einmal ganz gut mitzudenken. Unser Leib ist von Gott. Unser Leib ist nicht vom Teufel. Unser Leib ist auch nicht von Menschen, sondern unser Leib ist von Gott. Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat alles Sichtbare geschaffen und ganz zuletzt den Menschen. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, hat er sein eigenes Werk angesehen und er hat gesagt, und siehe, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Ihr Lieben, unser Leib ist eine Schöpfung Gottes. Unsere Sexualität ist eine Idee Gottes. Und Gott hat gesagt, es ist sehr gut. David hat über seinen Leib, über sein Leben nachgedacht. Und da kommt er fast ins Schwärmen und sagt, oh Gott, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Das sind kluge Eltern, die ihren Kindern das so früh wie möglich erklären. Dass der menschliche Körper das Schönste ist, das es überhaupt auf der Erde gibt. Das Schönste, das Gott sich ausgedacht hat. Und wir müssen mit dem Mädchen so über den Körper reden, dass das Mädchen sich freut, Mädchen zu sein. Und mit dem Jungen so über seinen Körper reden, dass er sich freut, ein Junge zu sein. Sich freut über die Rolle, die vor ihm liegt. Christen haben ja hier einen ganz, ganz großen Vorteil. Weil wir immer den Schöpfer mit hineinnehmen können. Wir können unsere Kinder laufend zum Staunen bringen, während wir darüber reden. Wenn das Kind das allererste Mal fragt, wo kommen die Kinder her, dann sagen wir das. Aber richtig, nicht irgendwas Verschwommenes, Komisches, dann sagen wir es. Und bald wird das Kind, es geht noch längst nicht zur Schule, das kleine Kind wissen, dass Kinder, Babys im Leib der Mutter heranwachsen, unter dem Herzen der Mutter und so zur Welt kommen. Es wird nicht lange dauern, dann wird das Kind fragen, ja, wie denn das Baby da hineingekommen ist. Und dann werden wir dem Kind das erklären. Natürlich ganz vorsichtig, kindgerecht. Aber so, dass das Kind immer wieder staunt, wie Gott das alles wunderbar eingerichtet hat. Und dann wird das Kind größer, dann wird es 12 und 13, 14. Das Interesse für das andere Geschlecht erwacht. Und die Eltern beobachten das und die Kinder kommen nicht in Angst und Schrecken, die Eltern, sondern die Eltern wissen, das ist das Normalste unter der Sonne. Sie denken zurück, wie es bei ihnen war und sie sprechen mit den Eltern darüber. Eigentlich sollte die Mutter die beste Freundin der Tochter sein. Und der Vater sollte der beste Freund seines Sohnes sein. Und da wird offen miteinander geredet. Auch wenn ein Vater sich am Abend auf die Bettkante setzt zu seinem 12-Jährigen, zu seinem 13-Jährigen und dann über diese Dinge redet. Und der Junge mit einem Mal merkt, ach, bei Papa war das genauso wie bei mir. Und er hatte dieselben Probleme, die ich habe. Er hatte auch manchmal ein schlechtes Gewissen und so weiter. Ja, Papa, und was hast du dann gemacht? Und dann kann er mit seinem Jungen darüber reden und ihn auf seine zukünftige Rolle vorbereiten. Ihr Lieben, leider gibt es nur so wenige Familien, in denen das so ist. Man schämt sich, über die Dinge zu reden, die Gott sich nicht geschämt hat zu schaffen. Drei Dinge will ich sagen. Eine Not, eine Gefahr, eine Hilfe. Eine Not. Es gibt Mädchen, die haben Liebeskummer. Kann sein, dass sich ein 13-jähriges Mädchen in den Lehrer verliebt und nachts nicht mehr schlafen kann. Oder in den Peter von nebenan oder was weiß ich was. Aber es hat keinen, mit dem es darüber reden kann. Es gibt Jungs, heranwachsende Jungs, die haben ein schlechtes Gewissen, aber sie haben keinen, mit dem sie darüber reden können. Mutter und Vater sind dafür nicht offen. Eine Gefahr. Da bekomme ich einen Brief von einem 14-jährigen Mädchen, das fragt, darf ich mit 14 Jahren einen festen Freund haben? Schreibt mir dann noch, was für ein lieber Junge das ist und. Er geht auch in die Gemeinde und was soll ich dann sagen? Ich weiß, dass es Ehepaare gibt, die haben sich tatsächlich schon so früh kennengelernt und Auge füreinander gehabt und sind auch dabei geblieben und später haben sie geheiratet und sind glückliche Eheleute. Das gibt es ab und zu mal. Aber das ist dann sicher die Ausnahme. Ihr Lieben, ich weiß aus vielen, vielen Beobachtungen all dieser Jahre. Frühfreundschaften sind in der Regel eine ganz gefährliche Sache. Ich würde einem solchen Mädchen immer schreiben, mach Schluss, mach ganz schnell Schluss oder fang nicht erst an. Mach erst mal deine Ausbildung. Mach erst mal etwas aus deinem Leben. Lern erst einmal Land und Leute kennen. Es gibt so viele andere Jungs. Wer weiß, wo der ist, den Gott dir zugedacht hat. Jetzt binde dich doch nicht sofort. Mach etwas aus deinem Leben und bete darum, dass Gott dich richtig führt. Eine Hilfe? Ich glaube, die größte Hilfe, die wir unseren Kindern geben können, ist unser Vorbild. Wenn unsere Ehe gut ist, werden die Kinder uns gern fragen. Aber wenn es in unserer Ehe nicht funktioniert, dann verzichten sie gern auf unseren Rat. Das glaubt nur. Unsere Ehe muss gut sein. Ah, ich weiß nicht, wie oft wir zusammengesessen haben früher, als unsere Kinder so heranwuchsen. Und es uns wieder und wieder gesagt haben, unsere Ehe muss schön sein. Unsere Ehe muss schön sein. Wir sind es unseren Kindern schuldig. Gott will, dass unsere Ehe schön ist. Und wir wollen es auch. Unsere Kinder sollen sehen, dass das etwas ganz Wunderbares ist. Wenn zwei Menschen sich lieben und zusammen durchs Leben gehen, einander dienen, einander glücklich machen. Unsere Ehe muss schön sein. Oh, wie oft habe ich bei mir gedacht, ich möchte so gern, dass meine Jungs, während sie so heranwachsen und uns beobachten, dass die manchmal so bei sich denken, oh, Vati hat's gut. Unsere Kinder haben Vati und Mutti gesagt, Vati hat's gut. So möchte ich auch mal leben. Ich möchte, dass unsere Töchter denken, Mutti hat's gut. So möchte ich auch mal leben. Wenn die Kinder merken, Vati und Mutti, die haben es gut. Jetzt sind die schon so lange verheiratet und die haben sie immer noch so gern, man sieht es. Und wenn sie etwas falsch machen, ihr Lieben, wir haben auch so viel verkehrt gemacht. Aber ich glaube, wir sind dann richtig damit umgegangen. Wenn ich ein liebloses Wort gesagt habe, ich habe gemerkt, das war nicht gut. Das hätte ich nicht so sagen sollen. Damit habe ich meiner Frau wehgetan. Und die Kinder haben es auch mitgekriegt. Ich sage es jetzt als Rat, wenn dir das passiert, wenn etwas Liebloses passiert in Gegenwart der Kinder, bitte, dann bring das auch in Gegenwart der Kinder in Ordnung. Wenn du dann zu deiner Frau gehst und sagst, du, es tut mir leid, es ist mir so rausgerutscht oder tut mir leid, das war nicht lieb, verzeih mir. Und dann umarmen sich zwei und die Kinder gucken zu. Und wenn dann der Junge das so mitgekriegt hat und vielleicht bei sich denkt, der Papa macht auch manchmal was verkehrt. Aber wenn er was verkehrt macht und das merkt, dann geht er gleich hin und bringt das wieder in Ordnung. Vielleicht sind die deshalb so glücklich. Ja, das hängt ja auch ein Stück weit daran. Ihr Lieben, unsere Kinder brauchen Vorbilder. Unsere Welt ist so kaputt, so dreckig, so böse, so gemein. Jede zweite Ehe wird heute fast geschieden. Wir wollen unseren Kindern etwas Gutes bieten, Anschauungsmaterial, das ihnen hilft. Unsere Kinder müssen sehen, etwas vom Schönsten auf der Erde ist eine glückliche Ehe. Eine Demonstration, ein Beweis der Liebe und der Weisheit Gottes. Ein Stück Paradies oder wie Paulus es sagt, ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Warum gibt es so viele Probleme auf diesem Gebiet? Ich komme zum zweiten Punkt. Die falsche Einstellung zu Gottes Geboten. Ich habe hier einen Zeitungsausschnitt, schon etwas älter, aber passt immer noch. Ich war erschüttert, als ich es las. Körperliche Liebe zwischen Jugendlichen soll künftig schon von 14 Jahren an erlaubt sein. So meldet der Springer Auslanddienst, Bildzeitung. Zwischen erwachsenen Geschwistern und zwischen Eltern und mündigen Kindern soll sie straffrei werden. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sollen denen zwischen Mann und Frau gleichgestellt werden. Inzwischen ist es so. Dies sind die drei Hauptpunkte einer Reform der schwedischen Sexualgesetzgebung, die von einer Fachkommission, so nennt sich diese schmutzige Gesellschaft, Fachkommission, vorgeschlagen wurde. Psychologen, Pädagogen und Kriminologen sind sich einig, dass Begriffe wie Sünde oder Unzucht oder auch Homosexualität aus der modernen Rechtsprechung verschwinden müssen. Die Herabsetzung der Altersgrenze begründet die Kommission mit der heute früher einsetzenden Geschlechtsreife. Inzwischen ist dieser Artikel einige Jahre alt. Ihr Lieben, Gott hat uns eine Gebrauchsanweisung gegeben. Ich habe sie da, die Bibel. Und in dieser Gebrauchsanweisung steht, wie wir leben können. In dieser Gebrauchsanweisung stehen wunderbare, wunderbare Dinge, Ratschläge für die Ehe. In dieser Gebrauchsanweisung steht kein Wort zu viel, aber auch kein Wort zu wenig. Die Ehe ist von Gott. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung. Die Ehe ist keine wissenschaftliche Errungenschaft. Die Ehe ist von Gott und darum kann sie nur unter der Führung Gottes wirklich glücklich und gesegnet sein. Ihr jungen Leute, die ihr noch nicht in der Ehe steht, oh, wenn ihr doch das glauben und annehmen wolltet. Jemand hat einmal gesagt, wir gebrauchen heute gern Worte, die im Wörterbuch des Himmels nicht zu finden sind. Und wir wundern uns dann darüber, dass Gott sich nicht mehr zu uns stellt. Worte, die im Wörterbuch des Himmels nicht zu finden sind. Zum Beispiel, wir wollen Liebe machen. So heißt das heute. Wir wollen Liebe machen. Und dann macht man Hurerei. Oder man spricht über Partnertausch. Und dann macht man Ehebruch. Oder man spricht über Schwangerschaftsunterbrechung. Hört sich richtig wissenschaftlich an, oder? Schwangerschaftsunterbrechung. In Wirklichkeit macht man Mord. Mord am eigenen Kind. Und ich habe manchmal so bei mir gedacht, oh, wie weit muss ein Mensch von Gott weg sein, bis er sich für so etwas hergibt und sein eigenes Kind tötet. Ich habe hier einen kleinen Bericht, habe ich mir kopiert, will ich euch lesen. Da ist eine Frau, eine Seelsorgerin, die viel Seelsorge mit jungen Mädchen hat, auch Briefseelsorge. Und sie schreibt hier etwas, gibt etwas wieder aus einem Brief, ohne Namensnennung natürlich. Warum hat mich niemand gewarnt? Ich habe meinem Freund geglaubt, als er mir sagte, dass alle jungen Menschen so zusammenlebten. Es sei überhaupt nichts Schlechtes dabei. Und als ich zur Besinnung kam, war ich schon im Begriff, Mutter zu werden. Welchen Schock bekam ich da? Welche Not und welche Schande? Ich hatte nur zwei Auswege. Entweder mir das Leben zu nehmen oder mein Kind zu töten, um meine Unehre zu verstecken. Ich habe die zweite Lösung gewählt. Ich habe mein Kind abgetrieben. Aber jetzt bin ich eine Mörderin. Frau, ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe Angst, dass ich irre werde. Ich bin eine Mörderin, eine Verbrecherin. Meine Hände sind voll Blut. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass wir in Deutschland 50.000 Psychiater zu wenig haben, die nötig wären, um all die Frauen zu behandeln, die nach einer Abtreibung am Abend nicht mehr einschlafen können, die Angstträume haben, die im Traum ständig wieder ihre eigene Abtreibung erleben und manchmal schreiend, schweißüberströmt aufwachen aus dem Traum. Und morgens sind sie todmüde und brauchen Aufputschmittel, um wieder wach zu werden. 50.000 Psychiater zu wenig, um all diese kaputten Leute betreuen zu können. Ach, meine Freunde, wenn ihr heute alle diese Briefe voller Reue, Enttäuschung, Schande und Tränen lesen könntet, die ich von diesen jungen Menschen, die ich nicht einmal kannte, erhalten habe, ihr würdet nie mehr mit der Sünde spielen. Und ihr, die ihr diese Zeilen lest, würdet nie mehr sagen, sie ist wirklich zu streng. Vielmehr würdet ihr Gott dankbar sein, dass es noch Menschen gibt, die der Jugend einen besseren Weg zeigen wollen, um ihnen dieses Leid und solch ein verpfuschtes Leben zu ersparen. Eure Kämpfe gegen das Böse in dieser schmutzigen Welt sind hart. Aber denkt daran, dass der Herr Jesus euch allen seine Kraft schenken möchte, die stärker ist als die Macht des Teufels und der Sünde. Wenn im Volk Gottes, im Alten Testament, zwei Menschen Geschlechtsverkehr hatten und sie waren nicht verheiratet und es kam raus, dann mussten diese beiden sofort heiraten. Nicht einen Monat später, sondern sofort. So etwas darf im Volke Gottes nicht sein. Wenn aber das Mädchen die Tochter eines Priesters war, dann kam es nicht zur Hochzeit. dann sollte man dieses Mädchen steinigen und anschließend die Leiche verbrennen. Von der Tochter eines Priesters erwartete man noch etwas mehr Anstand als von den Durchschnittsbürgern. Wenn eine solche Schande im Haus eines Priesters passierte, dann kam ein solches Gericht über das Haus. Eine solche Schandtat durfte im Volke Gottes nicht vorkommen. Wenn zwei Menschen befreundet waren und dann Geschlechtsverkehr hatten, es war heimlich, niemand wusste etwas davon, und dann ging diese Freundschaft wieder auseinander, der Mann hat sich abgesetzt, dieses Mädchen macht eines Tages eine andere Bekanntschaft. Der Mann geht natürlich davon aus, dass dieses Mädchen rein ist, weil das im Volk Gottes das Normalste unter der Sonne war. Er heiratet dieses Mädchen, sie feiern Hochzeit. Und jetzt kommt raus, dass dieses Mädchen vorher schon mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr gehabt hatte. Sie hat ihn reingelegt, sie hat ihn betrogen, sie hat Schande über die ganze Familie gebracht. Dann sollte man diese junge Frau steinigen. Gott hat gesagt, eine solche Schandtat darf im Volke Gottes nicht vorkommen. Das war dann natürlich ein abschreckendes Beispiel für die anderen. Da steht in 5. Mose 22, wenn eine verlobte Jungfrau mit einem anderen Mann verkehrt. Also dieses Mädchen ist verlobt, hat die Ehe einem Mann versprochen und jetzt kommt ein anderer Lüstling dazwischen und jetzt passiert es. Dieses verlobte Mädchen hat Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann, ob der ledig oder verheiratet ist, ist egal. Und das kommt raus. Dann sollte man sie, die ihren Verlobten betrogen hat, und der, der sich eingemischt hat in diese Verbindung, steinigen. Eine solche Schandtat darf im Volke Gottes nicht vorkommen. Wenn eine Frau Witwe wurde, dann konnte sie später wieder heiraten. Oder wenn ein Mann Witwer wurde, dann durfte er später wieder heiraten, so wie das heute ist. Wenn aber diese Witwe, bevor die Hochzeit war, schon vorher mit dem Mann Geschlechtsverkehr hatte, und das kam raus, dann mussten sie mit der Steinigung rechnen. Solche Schandtaten dürfen im Volke Gottes nicht vorkommen. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, du, aber das steht im Alten Testament und wir leben jetzt im Neuen Bund. Im Neuen Bund gibt es keine Steinigung mehr. Ja, ich bin froh darüber. Ihr Lieben, heute gibt es etwas anders. Wenn heute Leute erwischt werden in der Gemeinde, sie gehören zum Volk Gottes, sind Christen und tun so etwas und das kommt raus, dann soll man sie stellen, dann soll man sie zur Buße auffordern. Bringt das in Ordnung. Geht zu Jesus. Bitte ihn um Vergebung. Und wenn jemand das tut und mit dieser Sünde zu Jesus geht, dann vergibt Jesus ihm die Sünde so, als wäre sie nie geschehen. Er macht ihn ganz rein. Aber wenn sie diese Sünde nicht bekennen und in der Sünde weiterleben und eines Tages in der Sünde sterben, ihr Lieben, dann wartet auf diese Menschen ein Gericht. Das ist schlimmer als die Steinigung. In der Bibel steht schon einer, der das Gesetz Mose verachtet, im Alten Testament. Zum Beispiel im vorehelichen Geschlechtsverkehr lebt, weil er das Gesetz Mose nicht ernst nimmt. Schon ein Übertreter des Gesetzes Mose musste ohne Erbarmen auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin sterben, steht im Hebräerbrief. Und dann heißt es weiter, wie viel härtere Strafe glaubt ihr wohl, wird über den kommen, der den Sohn Gottes, Jesus Christus, in seinem Angebot und in seinen Forderungen zurückweist. Wenn heute jemand in Sünde lebt, egal welche Sünde es ist, und er kommt damit zu Jesus, dann wird ihm vergeben und er darf nochmal ganz von vorne anfangen. Aber wenn er in der Sünde weiterlebt, dann wird er nicht gesteinigt, aber er wird am jüngsten Tage einem Richter begegnen. Der ist hart. Es wird ein unerbittliches Gericht. Ein Gericht ohne Erbarmen, steht in der Bibel. Über die kommen, die das Angebot Jesu zurückweisen und in der Sünde weiterleben. Die Bibel sagt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Der Teufel ist ein Feind aller göttlichen Ordnungen. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Lügner. Paulus sagt, seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Der Teufel ist ein Mörder von Anfang. Bevor wir verheiratet sind, möchte der Teufel uns etwas zuschieben, was uns noch nicht gehört. Wenn wir dann verheiratet sind, dann will der Teufel uns wegnehmen, was uns gehört. Ich komme gleich drauf. Das ist hochinteressant. Aber noch ein paar Gedanken hier zwischen zu einem Punkt, zu einem Thema. Nehmen wir jetzt einmal an, da wäre so ein ganz feines Pärchen. Er Mitte 20, sie etwas über 20. Ideal, passen wunderbar zusammen. Beide sind überzeugte Christen, angenommen. Sie wollen dann bald heiraten, sind vielleicht schon verlobt. Und sie möchten gern rein in die Ehe gehen, möchten sie eigentlich. Aber das Warten wird so schwer. Es ist ja auch nicht so einfach. Wenn man sich gern hat und dann einfach immer diese Grenze da ist. Wie weit dürfen wir gehen? Und es fällt ihnen immer schwerer, besonders ihm. Es kommt ja heute mehr und mehr vor, dass Mädchen sich anbieten. Bei den Ungläubigen ist das ja weit verbreitet, wird immer mehr, dass Mädchen sich anbieten. Auch bei Christen ist das so. Er möchte sein Mädchen erobern. Und das Warten wird ihm schwer. Ich habe dich wirklich sehr, sehr lieb. Ich freue mich so auf später. Ich freue mich auf dich. Ich möchte mich dir schenken. Jeder Millimeter von mir soll dir gehören. Und ich möchte dich entdecken. Ich glaube, das wird einmal wunderschön sein. Mir fällt das Warten auch manchmal richtig schwer. Ich freue mich so darauf. Du aber, wir sind noch nicht verheiratet. Ich möchte so gern rein in die Ehe gehen. Komm, wir beten erstmal. Ich will Gott gehorchen. Ich möchte rein in die Ehe gehen. Ihr Lieben, das war für mich das allergrößte Geschenk bei meiner Hochzeit. Als meine Frau mir gesagt hat, ich gehöre nur dir. Da ging es durch manche Versuchungen, bevor ich kam. Und sie hat sich aufbewahrt für den einen. Ihr lieben Mädchen, betet und Gott wird euch helfen. Manchmal ist das nicht einfach. Es kann sogar so weit gehen, dass ein Mann sagt, aber wir müssen doch das auch mal ausprobieren, ob wir zusammenpassen. Also das ist dann wirklich etwas vom Allergemeinsten. Ausprobieren tut man ja etwas, um zu sehen, ob man es nehmen will oder nicht. Man macht eine Probefahrt mit einem Auto und hinterher sagt man, nein, ich nehme ein anderes. Wir müssen doch mal ausprobieren, ob wir zusammenpassen. Ihr Lieben, wenn ihr nur an der Stelle zusammenpasst, also dann gute Nacht. Aber ich sage dir, wenn alles andere passt, alles andere, dann musst du dir nicht die geringsten Gedanken darüber machen. Dann passt das auch. Die anderen Ebenen, die müssen klar sein. Da müssen wir uns gefunden haben. Ausprobieren. So ein Mädchen, das sich ausprobieren lässt, kommt mir vor wie ein Apfel. Da kommt einer und probiert. Er beißt ab. Das war nicht seine Sorte. Da kommt ein anderer. Da hat schon einer abgebissen, aber naja, ein bisschen abgeputzt. Wenigstens die andere Seite kann man ja essen. Ne? Und er beißt an der anderen Seite rein. Aber ihm gefällt er auch nicht. Dann schmeißt den Apfel weg. Und dann kommt der Dritte, der hat großen Hunger und der ergötzt sich dann an dem Rest. Ihr lieben Mädchen, dafür müsst ihr euch einfach zu schade sein, dass alle möglichen Männer an euch herumknabbern. Und irgendeiner soll sich dann mit dem Rest begnügen. Bitte macht es anders. Gott hat einen guten Weg. Gottes Weg ist der Weg der Bewährung. Der Weg der Bewährung. Wenn ein junger Mann seinen Chef beneidet, weil der so ein großes Auto hat und er hat nur eine Mofa, dann wird er nicht dadurch glücklicher Autobesitzer, dass er eines Tages ein Auto klaut und damit nach Graubünden fährt. Er sitzt zwar drin, aber es gehört ihm nicht und das wird ihm auch nicht, er wird es auch nicht lange haben. Er muss sich bewähren, muss arbeiten, verdienen und irgendwann hat er dann auch mal ein Auto. Und so ist das auch im Geistlichen. Gottes Weg ist der Weg der Bewährung. Aber, und das ist mir jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, Gott hat noch einen zweiten Weg. Und darüber bin ich für meinen Teil unendlich dankbar. Gott hat noch einen zweiten Weg. Gott hat den Weg der Bewährung und Gott hat den Weg der Vergebung. Diejenigen, die es nicht geschafft haben oder die, weil sie noch gar nicht gläubig waren, ganz andere Wege gegangen sind. Und dann mit einmal merken, oh, das war alles verkehrt. Die dürfen auch kommen und es ihm sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe es nicht gewusst oder ich bin verführt oder oh, ich habe es nicht gewollt. Aber jetzt erkenne ich, es war falsch. Die dürfen es ihm sagen und Gott vergibt. Auch junge Paare, die in der Sünde leben und mit einmal geht ihnen das Licht auf und sie merken, das ist nicht richtig, was wir hier machen. Sie dürfen kommen und sagen, Herr, vergib, und Gott vergibt. Und wenn Gott vergibt, dann ist das weg, so als wäre das nie gewesen. Und sie dürfen ganz neu einsteigen in die Ordnungen Gottes und Gott wird sie segnen. Ich komme zum dritten Punkt, die falsche Einstellung zum Partner. Ich staune manchmal darüber, dass es so viele unglückliche Ehepaare gibt. Und manchmal sind das sogar Ehepaare, die sagen, eigentlich haben wir uns gern. Eine Frau sagt, ich habe meinen Mann eigentlich gern. Oder ein Mann sagt, ich habe meine Frau wirklich gern. Aber es klappt einfach nicht. Bei uns klappt es einfach nicht. Es hat ja Gründe. Es gibt unheimlich viele Gründe. Ich kann die natürlich nicht alle aufzählen. Ich will mal so ein bisschen sagen. Manchmal sind das ganze Kleinigkeiten. Ihr Lieben, wenn wir heiraten wollen, dann muss das für uns klar sein, was Paulus sagt. Von dem Tage der Hochzeit an gehört mein Leib nicht mehr mir, sondern dem anderen. Und ich sollte mir ganz große Mühe geben, mit meinem Leib so umzugehen, dass der andere gut damit leben kann. Was hier für Fehler gemacht werden. Wenn deine Frau dagegen ist, dass du dir einen Bart wachsen lässt, dann kannst du dir keinen Bart wachsen lassen. Aber wenn deine Frau dagegen ist, dass du deinen Bart abhaust, dann darfst du ihn nicht wegnehmen. Wenn sie dich so geheiratet hat und dich so mochte und wenn ihr das so gefällt, da kommt eine Frau eines Tages nach Hause und hat sich die Haare gefärbt. Nichts gegen die Haarfarbe, andere haben es von Natur so. Aber dem Mann gefällt das überhaupt nicht. Er sagt, ich kenne dich nicht mehr. Ich habe eine andere Frau. Ich habe doch eine ganz andere Frau geheiratet. Was soll das? Und ein großer Krach ist im Haus. Die Frau sagt, das sind doch meine Haare. Nein! Seitdem die beiden verheiratet sind, hat sie die Pflicht, ihren Leib so zu pflegen, dass er Freude daran hat. Ihr Lieben, das geht auch bis in die Kleiderwahl und in viele Dinge hinein. Und die, die das ernst nehmen, so wie die Bibel es sagt, die erleben Wunderschönes, weil sie beide immer nur mit dem Wunsch leben, ich möchte dem anderen Freude machen. Was ist eigentlich eine Ehe? Eine Ehe besteht aus zwei Menschen. Nicht aus drei, nicht aus vieren, aber nicht aus einem, sondern aus zwei Menschen, Mann und Frau, die sich gefunden haben und jetzt zusammen durchs Leben gehen wollen. Es gibt immer wieder Männer, die meinen, sie könnten neben ihrer Frau noch eine andere beglücken. Aber das geht nicht. Alle Liebelei schwächt die wirkliche Liebe. Es gibt eine andere Gefahr, das ist die, dass jeder für sich lebt. Und man nicht daran denkt, dass Ehe, Zweierschaft, Partnerschaft ist. Das, was ich jetzt sage, nächsten Gedanken, ist ganz, ganz wichtig für Christen. Der Teufel ist ein Lügner. Bevor wir Christen werden, will er uns alles Mögliche zuschieben, was uns nicht gehört. Und wenn wir dann Christen geworden sind, dann will er uns das wegnehmen, was uns gehört. Es gibt eine ganze Menge Christen, leider, die haben eine richtige Angst vor der Sexualität. Als wäre das etwas Schlechtes. Da hat mir eine Frau im seelsorgerlichen Gespräch gesagt, nachdem wir Christen geworden waren, die erste Zeit, so Mitte 40, nachdem wir Christen geworden waren, hatten wir es am Anfang ziemlich schwer, besonders mein Mann. Aber jetzt haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Ich dachte, was meint sie, auf was will sie hinaus? Sagt sie, wir gehen jetzt immer im Dunkeln ins Bett. Naja, in der Bibel steht, deine Frau, deiner Augen Freude. Für den Mann gibt es eigentlich nichts Schöneres als der Körper seiner Frau. Aber er darf ihn nicht mehr sehen, seitdem sie Christen geworden sind. Und der Teufel lacht darüber. In einem anderen Fall, da war es auch die Frau. Die hat mir auch von ihrem Sieg erzählt. Im seelsorgerlichen Gespräch. Sie hatte andere Probleme mit den Kindern. Und an dieser Stelle, ich habe gefragt, wie geht es überhaupt so in der Ehe? Und ich sagte, ja, es geht jetzt besser. Wir gehen immer nacheinander ins Bett. Und wenn mein Mann schon schläft, und sie ist nur in der Küche rum, wenn der dann schon schläft, dann kommt sie im Dunkeln und geht auch ins Bett. Und seitdem kommt mein Mann nicht mehr auf schlechte Gedanken. So, jetzt hört. Einige Tage später kommt genau der Mann, aber sie wusste das nicht.
zu mir und sagte, ich mag es fast nicht sagen. Und er wusste mir auch nicht, was seine Frau mir erzählt hatte. Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen, so ungefähr. Ich brauche mal jemanden, der mir einen Rat gibt und der mit mir betet. Jetzt bin ich ja schon eine ganze Zeit Christ, aber ich habe einfach keinen Sieg in letzter Zeit. Ich habe oft so schmutzige Gedanken. Die Frau hat mir gerade vorher gesagt, er kommt nicht mehr auf schlechte Gedanken, weil sie in meinem Dunkeln ins Bett gehen. Und jetzt sagt der Mann, ich habe oft so schmutzige Gedanken. Manchmal ziehe ich andere Frauen in Gedanken aus. Ich will das nicht. Ja, seine eigene Frau darf er nicht sehen, dann zieht er andere Frauen aus. Jedenfalls in Gedanken. Wenn solch eine Ehe irgendwann kaputt geht, dann weiß man, wo der Anfang lag. Da steht in der Bibel, Gott sagt zu Adam, ich will dir eine Gehilfin machen und ihr werdet ein Fleisch sein. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Das ist das Normale, dass der Mann an seiner Frau hängt, dass es ihm schwer ist, ohne sie zu sein. Und zur Frau sagt Gott, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Oh, wie viele Frauen gibt es, die kein Verlangen nach ihrem Mann haben. Ich kann das sagen aus der Seelsorge und ich habe auch viel darüber gelesen. Es gibt so viele Ehen, da hat nur er Verlangen. Und wenn dann eine Frau in der Seelsorge sitzt, 40 Jahre alt, hat 3 Kinder und dann sagt, wissen Sie, Herr Pals, von mir aus brauchte es das gar nicht zu geben. Ich könnte ganz gut ohne. Dann läuten alle Alarmglocken. Was aus der Ehe wohl wird, wenn der Mann dann eines Tages eine andere hat, dann ist das nicht zu entschuldigen, aber man kann es ein wenig verstehen. Wenn eine Frau so empfindet und so wünscht und vielleicht sogar noch so redet, von mir aus braucht es das nicht zu geben, ich käme ganz gut ohne aus, obwohl sie verheiratet ist, dann hat diese Frau irgendwie einen Knacks. Vielleicht hat sie den schon als kleines Mädchen bekommen, weil die Mutter vielleicht gesagt hat, hüte dich vor den Männern, die wollen immer nur das eine. Und schon von klein auf hat sie die Vorstellung, Sexualität, das ist irgendwie etwas Schmutziges. Und sie wird eine der schönsten Gaben Gottes so missdeutet. Vielleicht ist jemand hier, der möchte jetzt am liebsten dazwischen rufen und sagen, oh Herr Pals, Sie verderben unsere Jugend. Wir sind hier in einer christlichen Versammlung, aber was Sie da von sich geben, das hätte ich nie gedacht. In der Bibel steht doch, das Ehebett soll rein sein. In der Bibel steht doch, das Ehebett soll sauber sein. In der Bibel steht doch, gebt dem Fleisch keinen Raum. Ihr Lieben, das steht in der Bibel. Aber jetzt hört einmal. Ich mache mal ein kleines Bild hier auf die Folie. Stell dir vor, da ist der Mann und da ist die Frau. Sie sind verheiratet. Sie gehören zusammen. Die Bibel sagt, die sind nicht mehr zwei, die sind ein Fleisch. Die sollen sich aufs Engste miteinander verbinden. In dem Moment, wo sie mit einem anderen liebäugelt, macht sie das Ehebett unrein. In dem Moment, wo er mit einer anderen liebäugelt, macht er das Ehebett unrein. Aber diese beiden, die gehören zusammen. Sie sind ein Fleisch. Die Grenze liegt ganz dicht hinter ihm. Und die Grenze liegt ganz dicht hinter ihr. Aber diese beiden gehören zusammen. Sie sind ein Fleisch. Ich will dir eine Gehilfin machen und ihr werdet ein Fleisch sein. Du wirst Vater und Mutter verlassen und dich an deine Frau hängen und dein Verlangen wird nach deinem Manne sein. Ihr Lieben, Gott will keine übergeschraubte Heiligkeit, sondern eine vom Heiligen Geist durchdrungene Natürlichkeit. Da steht, und Adam erkannte sein Weib. Und Adam erkannte sein Weib. Und Adam erkannte sein Weib. Erkennt er sie denn immer noch nicht? Und Adam erkannte sein Weib. So sagt es die Luther-Übersetzung. Ich finde das Wort unheimlich schön. Es geht um ein immer weiteres, immer tieferes Kennenlernen. So wie Paulus im Neuen Testament sagt, ich will ihn erkennen. Er spricht davon Jesus. Er kannte ihn doch schon. Ich will ihn erkennen. Ich will ihn immer besser kennenlernen. Ich möchte, dass die Gemeinschaft immer inniger besser wird. Und so auch in der Ehe. Ich möchte euch fragen, die ihr verheiratet seid, kennt ihr euch? Weißt du, welche Blumen deine Frau am liebsten hat? Kennst du ihre Lieblingsfarbe? Hat sie lieber Blumen oder lieber Schokolade? Und wenn Schokolade? Wahrscheinlich nicht, aber wenn? Welche lieber? Die normale oder zartbitter? Oder die mit Nüssen? Welche? Ihr Lieben, ich finde das so schlimm. Es gibt Männer, die sind schon 30 Jahre verheiratet, die wissen fast nichts von ihrer Frau. Sag, weißt du, was deine Frau fühlt? Frau, weißt du, was dein Mann fühlt? Oder sprecht ihr nie darüber? Wenn du möchtest, dass deine Ehe und auch das Sexualleben glücklich wird, bitte sprecht über alles, 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 alles ganz offen. Wie soll denn einer den anderen glücklich machen, wenn er nicht einmal weiß, wie er da oder dort empfindet? Kennt ihr euch? Da, wo ihr ganz allein seid, das Geheimnis ist groß, steht in der Bibel. Es gibt kein Ehebuch, in dem drin steht, wie deine Frau fühlt, weil jede Frau anders fühlt. Es gibt kein Ehebuch, in dem drin steht, wie dein Mann empfindet, weil jeder Mann anders empfindet. Unsere Ehe muss eine Entdeckungsreise sein, gerade da, wo wir ganz allein sind. Wir wollen uns immer besser kennenlernen und wir wollen uns glücklich machen. Ach, wenn doch die Uhr jetzt stehen bleiben würde. Die Zeit ist eigentlich rum und das Tonband ist gleich zu Ende. Und ich wollte noch so viel sagen. Ich sage jetzt erst einmal das Allerwichtigste vom Abend, damit das nicht untergeht. Damit ich das gesagt habe. Lieber Zuhörer, wenn du verheiratet bist, sag, wie sieht es in deiner Ehe aus? Pastor Modersohn hat einmal gesagt, an der tiefsten Stelle unseres Lebens steht Gott und wartet auf uns. Gott ist größer als deine Probleme, ich bin überzeugt. Ich möchte eine andere Frage stellen. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Ganz ehrlich, Gott sieht ja alles. Die Gnade Gottes ist größer als die größte Schuld. Auch hier gilt, an der tiefsten Stelle unseres Lebens steht Gott und wartet auf uns. Aber deine Probleme werden nur gelöst, wenn du sie bringst. Und deine Schuld wird nur vergeben, wenn du sie ihm bringst. Es gibt einen, der kann dich heil machen. Es gibt einen, der kann sogar deine Seele retten für die Ewigkeit. Aber du musst zu ihm gehen. Ich sag's noch einmal. Deine Probleme werden nur gelöst, wenn du sie bringst. Bring sie dem Herrn Jesus. Und deine Schuld wird vergeben, wenn du sie ihm bringst. Aber bitte bring sie ihm. Verliebt sein ist etwas Wunderbares. Etwas Wunderschönes. Eine glückliche Ehe ist eine wunderbare Sache. Erfolg haben im Beruf, im Leben, das ist wirklich eine schöne Sache. Ihr Lieben, aber das sind nur Stationen. Das Ziel ist auf der anderen Seite. Und wenn ich heute den ganzen Abend fast nur über Ehe und Dinge geredet habe, die damit zu tun haben, dann möchte ich das nicht versäumen. Und am Schluss unbedingt ganz wichtig sagen und betonen. Das Allerwichtigste ist auf der anderen Seite. Jesus ist der Bräutigam des Himmels. Und Jesus sucht sich eine Braut, steht in der Bibel. Jesus, der Sohn Gottes, sucht sich eine Braut. Und zu seiner Gebraut gehören alle die, die ihr Herz ihm öffnen, die sich auf seine Seite stellen, die sich retten lassen. Die wird er einmal zu sich nehmen. Und dann wird im Himmel die Hochzeit des Lammes gefeiert. Jesus wird ja in der Bibel auch das Lamm Gottes genannt. Dann wird im Himmel Hochzeit gefeiert. Und dann wird Jesus mit seiner Braut seine ganze Herrlichkeit teilen. Wir werden mit ihm erben, wir werden mit ihm regieren in Ewigkeit. Und dazu kam Jesus in diese Welt, um Menschen zu retten von Sünde und Schuld, um Menschen neues Leben zu geben, um mit ihm seine ganze Herrlichkeit zu teilen. Ihr Lieben, die ihr das noch nicht erlebt habt, oh, macht es doch in diesen Tagen fest. Komm mit deinen Problemen zu Jesus, komm mit deinen Sünden zu Jesus und dann erlebe, was er versprochen hat, was er tun kann. Und er wird dein Leben unendlich reich machen. Und diese Entscheidung, die wirst du nie mehr bereuen. Das, was ich eben zuletzt gesagt habe, wollte ich eigentlich gerne als Abschluss sagen. Ich habe es jetzt vorgezogen, damit ich es gesagt habe. Ich gehe jetzt nochmal zurück, ich habe da noch eine Notiz und komme nochmal kurz auf diesen Punkt. Das, was ich jetzt sage, ist nur für Eheleute. Die anderen hören jetzt mal nicht zu. Es gibt so viele Eheleute, die leiden unter Schuldgefühlen. Und wenn man Schuldgefühle hat, dann ist man unfähig zu geben und zu nehmen. Du solltest, wenn du verheiratet bist, nie mehr fragen, dürfen wir das? Ist das erlaubt? Macht man das? Macht man das nicht in der Ehe? Sondern du solltest immer wieder diese Frage stellen, mache ich damit glücklich? Mache ich damit glücklich? Und dann lebe entsprechend. Schenkt euch total. Die Ehe ist von Gott. Wenn du verheiratet bist, musst du immer wieder darüber nachdenken. Die Ehe ist von Gott. Mein Leib ist von Gott. Unsere Sehnsucht ist von Gott. Es soll Ehen geben, wo im Bett nur einer aktiv ist. Und in den schönsten Augenblicken kann eine Frau da liegen und einen Apfel kauen. In der anderen Hand hat sie noch einen Prospekt für den neuen Staubsauger. Gleichzeitig läuft noch ein Hörspiel. Und zwischendurch sagt sie dann mal, bist du bald soweit? Ihr Lieben, so kann man nicht leben. Das hält man auf Dauer nicht aus. Entschuldigt, wenn ich das so gesagt habe. Manchmal muss man etwas richtig auf die Spitze treiben, damit es reingeht. Dein Mann will nicht nur eine gute Köchin, keine gute Waschfrau oder Haushälterin, sondern er will eine Geliebte, die sich ihm schenkt. Und umgekehrt natürlich auch. Ich möchte ein paar Worte sagen, die sind eigentlich nur für die Frau. Wenn ein Mann Alkoholiker wird, dann muss man mal fragen, hatte er vor der Ehe schon mit Alkohol zu tun? Vielleicht hat er nur aufgehört, weil er die Frau haben wollte und später fängt er wieder damit an. Dann darf man das nie der Frau anlasten. Aber wenn eine Ehe jahrelang gut geht, der Mann hatte früher nie mit Alkohol zu tun und irgendwann fängt er an, ins Wirtshaus zu gehen, mehr und mehr und mehr. Und eines Tages wird er ein Sklave des Alkohols. Also dann darf man schon einmal fragen, Moment mal, wie sieht es eigentlich zu Hause aus? Manche Männer suchen sich so einen Ersatz, weil sie es zu Hause nicht mehr schön haben. Dann kommt ein Mann von der Arbeit, müde, stellt sein Motorrad in die Ecke, freut sich auf den Feierabend, kommt rein, die Frau ist gerade auf dem Fußboden da, am Scheuern. Und brüllt ihn an. Mensch, latsch da durch! Siehst du das nicht? Der wird am liebsten gleich wieder wegfahren. Ich habe das jetzt auch sehr drastisch gemacht. Aber damit es ankommt. Ihr lieben Frauen, ihr wisst ungefähr, wann der Mann Feierabend hat. Was meinst du, was der Mann alles hinter sich hat? Früher gingen die Männer zur Arbeit und die Frauen waren zu Hause in der Familie. Heute sind auf der Arbeitsstelle genauso viele Frauen oder noch mehr Frauen wie Männer. Und manche Frauen sind mehr ausgezogen als angezogen. Und manche bieten sich direkt den anderen Männern an. Und dein Mann muss sich das den ganzen Tag irgendwie mit ansehen. Und der Mann sagt, das würde ich nie machen. Nee, ich habe eine liebe Frau. Ich habe meiner Frau die Treue versprochen. Und er fährt nach Hause. Oh, wenn ihm jetzt die Frau auf dem Hof entgegenkommen würde, würde sagen, oh, ich habe schon gewartet. Schön, dass du da bist. Essen ist gleich fertig. Ich freue mich schon auf den Abend. Kannst gleich ins Esszimmer kommen. Kinder sind auch schon drin. Jetzt wird zusammen gegessen, ein Lied gesungen. Lied miteinander gesprochen. Wie war es heute? Erzähl etwas. Wie war es bei dir? Oh, was wird da nicht alles verkehrt gemacht? Manche Leute scheinen sich nur geheiratet zu haben, um sich gegenseitig unglücklich zu machen. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn eine Frau die Möglichkeiten, die sie hat, einsetzt, die kann ihren Mann um den kleinen Finger wickeln. Weil keiner den Mann so gut kennt wie sie. Sie weiß nicht nur, was er gern isst. Sie weiß alles über ihn. Ihr lieben Frauen, ihr lieben Männer, macht euch glücklich. Solltest morgen schon aufstehen mit dem Gedanken, ich möchte heute meiner Frau wenigstens einmal sagen, was ich gut an ihr finde. Natürlich nicht jeden Tag dasselbe. Ich möchte ihr heute wenigstens einmal so richtig zeigen, was sie mir bedeutet, wie gern ich sie habe. Ich möchte sie glücklich machen. Natürlich werden auch Pannen passieren, aber wir dürfen auch beten um Weisheit und Gott gibt Weisheit. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zum Mann. Lieber Mann, was ist dir deine Ehe wert? Sag. was ist dir deine Ehe wert? Ich hoffe, deine Ehe ist dir mehr wert als dein Auto, mehr als dein Beruf, mehr als dein Geld, mehr als dein Hobby, mehr als der Sportverein. Wenn das nicht so ist, dann hättest du nicht heiraten dürfen. Irgendwo in der Schweiz hat eine Frau mir mit Tränen gesagt, mein Mann liebt die Kühe mehr als mich. Und da habe ich gesagt, das gibt es nicht. Das glaube ich nicht. Hat sie gesagt, es ist aber so. Wie können Sie sowas sagen? Dann sagt sie ja neulich, am Abend, der kommt nicht ins Bett, kommt nicht schon nach Mitternacht, er ist immer noch nicht da. Zuletzt hat die Frau dann gedacht, ich muss doch mal gucken, was da los ist, warum kommt er denn nicht? Sie wusste, dass eine Kuh krank war, aber sich solche Zeit nimmt für die kranke Kuh, also ich finde das eigentlich doch irgendwie schön. Dann sagt sie, ja, aber wenn ich mal was habe, dann sagt er, stell dich nicht immer so an, das wird schon wieder gut. Also das war dann wirklich, wirklich ganz schlimm. Lieber Mann, was bedeutet dir deine Ehe? Da ist ein Mann, der kommt von der Arbeit, steigt aus seinem Auto und geht erstmal in den Garten und begießt im Sommer die Tomaten. Dann liegen da die Spielsachen rum, plötzlich erinnert er sich daran, dass er Kinder hat und die schnauzt er an, weil die Spielsachen da rumliegen. Und dann geht er zu seinem Hund und sagt, ah, wie ist ein süßer Schatz. Und dann wird der Hund da getätschelt. Und dann guckt die Frau aus dem Fenster. Und dann brüllt er seine Frau an. Hast du Essen fertig? Ich muss heute Abend zum Sportverein. Als wenn ich so etwas erlebe, und ich kriege das ja da und dort manchmal so mit, dann denke ich manchmal, was sind das nur für Männer? Wie kann man nur so sein? Ihr Lieben, ich sage nicht, dass ich immer alles richtig gemacht habe. Ich sage euch mal ein Beispiel, wie man es machen kann. Über Jahre hinweg habe ich mich darin geübt. Wenn ich nach Hause kam vom Dienst, und ich war ja unheimlich viel, dann habe ich immer, wenn ich so noch nicht ganz zu Hause war, kurz angerufen, irgendwo von der Telefonzelle, meiner Frau gesagt, ich bin jetzt da und da und ungefähr so lange, dann bin ich da. Damit sie sich mit dem Abendbrot einrichten konnte, denn wenn ich nach Hause kam, dann war ja immer ein Fest. Und die Kinder wussten dann auch, Vati kommt in jedem Moment, und wenn es dann soweit war, dann kam sie mir manchmal schon entgegen. Und wenn ich dann sah, wie die Kinder da ankamen, dann bin ich ganz langsam auf den Hof gefahren, Knöpfe runter, ganz langsam auf den Hof gefahren, und dann kam meine Frau auch raus, und dann bin ich nicht gleich ausgestiegen, da so ein bisschen rumgemacht im Auto, bis meine Frau neben der Tür war, dann habe ich die Tür aufgemacht, und dann haben wir beide uns erstmal umarmt. Und alle vier standen da und haben geguckt. Wir können noch so rennen, Mutti ist immer die Erste. Wie oft ich unseren Kindern das gezeigt habe, erst kommt Mutti, erst kommt Mutti, erst kommt Mutti. Und wenn wir uns begrüßt hatten und dann ging sie, um das Essen fertig zu machen, dann habe ich mir Zeit genommen für die Kinder. Und dann war ich für sie da. Ihr Lieben, das lohnt sich. Wenn du deine Kinder glücklich machen willst, mach deine Frau glücklich. Liebe Frau, wenn du deine Kinder glücklich machen willst, dann mach deinen Mann glücklich. Wenn die Ehe glücklich ist, dann kommt das andere fast von alleine. Aber weil es da oben nicht stimmt, kann es ja da unten nicht gut gehen. Oh, was hätten wir für herrliche Möglichkeiten. Unser Leben könnte, wie wir es damals in der Predigt bei unserer Hochzeit gehört haben, ein Wonneland sein. Ich sage euch noch etwas. Guckt nicht auf die Uhr. Und bestraft mich nicht morgen Abend. Gleich höre ich auf. Ihr Lieben, einer der schlimmsten Ehekiller, die es gibt, ist, was meint ihr, was ich jetzt sagen will? Das Fernsehgerät. Und was ich jetzt sage, das ist nicht meine Erfindung, das kommt auch nicht aus dem christlichen Raum. Das sagen uns heute die Eheberater und die Gelehrten. Junge Paare sollten, wenn sie heiraten, unbedingt das erste Ehejahr ohne Fernsehgerät. Ihr Jungen, macht es doch. Ihr werdet mir einmal dankbar sein für den Rat. Ihr habt so viel zu reden, so viel zu entdecken, so viel zu unternehmen. Lasst euch doch nicht von dieser Kiste eure Ehe kaputt machen. Das erste Ehejahr ganz ohne Fernsehgerät. Und wenn es dann unbedingt sein muss, dann macht ab welchen Tag in der Woche ihr ohne Fernsehgerät leben wollt. Wenigstens einen Tag in der Woche wird das Ding den ganzen Tag nicht an. Und dann sollten wir, wenn wir verheiratet sind, einen Tag in der Woche als Eheabend einplanen. Am besten immer denselben Abend in der Woche. Angenommen jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag ist Eheabend. An diesem Eheabend wird nicht gestrickt und nicht gemacht und auch kein Besuch eingeladen und kein Besuch gemacht, sondern dieser Abend gehört nur uns beiden. Vielleicht machen wir einen Spaziergang, vielleicht machen wir eine kleine Radtour, vielleicht gehen wir irgendwo hin, etwas zu essen. Dieser Abend gehört nur uns beiden. Mach das. Und einen Abend für die Familie. Einen Abend ist ganz für die Familie da. Also diese beiden Abende, die brauchen wir, wenn es funktionieren soll. Wenn es Sommer ist, vielleicht der Samstagabend. Dann wird gegrillt oder irgendetwas gemacht. Und der Papa hat den ganzen Abend Zeit für seine Kinder. Und wir machen es uns schön. Wir laden nicht andere Leute ein, lassen uns nicht einladen, sondern dieser Abend ist für unsere Familie. Und die Leute, die das gemacht haben, die schwärmen davon, wie sich das ausgewirkt hat in ihrer Ehe. Vielleicht kann es dem einen oder anderen auch eine Hilfe sein. Als wir heirateten, hat der Prediger uns, ich weiß nicht wie oft, viele Male zugerufen, schenkt euch total. Wir wussten damals nicht, was er meint. Schenkt euch total. Schenkt euch total. Schenkt euch total. Lebe jeden Tag mit dem Wunsch, ich möchte den anderen glücklich machen. Nicht, ich will glücklich gemacht werden, ich will den anderen glücklich machen. Das sagt sogar ein weltliches Sprichwort. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Gott segne euch. Lasst mich noch beten. Wir danken dir von ganzem Herzen, lieber Vater im Himmel, für den heutigen Tag, dass wir ihn erleben durften, dass du uns versorgt hast und dass du uns jetzt diesen Abend geschenkt hast. Herr, ich danke dir, dass so viele gekommen sind und dass wir über dieses große Thema einen ganzen Abend lang nachdenken konnten. Ich habe so manchen Punkt angerissen, manches angedeutet, manches etwas ausführlicher behandelt. Es wäre noch so viel zu sagen. Aber Herr, ich denke, wir haben es alle verstanden. Es gibt so unendlich viel Not in dieser Welt. Und der eigentliche Grund ist die Trennung von Gott. Du hast dir das alles so wunderbar ausgedacht. Es könnte alles so schön sein. Herr, du siehst die Kriege im Großen auf den Schlachtfeldern der Welt. Und du siehst die Kriege in den Häusern, in den Familien, in den Ehen. Herr, du siehst all die Not. Aber du hast nicht aufgehört zu lieben. Oh, ich danke dir, dass ich deine Liebe erlebt habe und dass du mein Leben so neu gemacht hast. Ich bin so froh. Und dass es so viele Menschen gibt, die es ganz ähnlich erlebt haben, die nie mehr ohne dich leben möchten. Herr, wir bitten dich für dieses Dorf, wir bitten dich für diese Gegend, wir bitten dich für das Land, in dem so viel Not ist. Wir bitten dich für diese kaputte Welt, die am Verbluten ist. Oh, lass die Menschen dich erkennen. Herr, und ich bitte dich jetzt für die in unserer Mitte, die auch noch ihre eigenen Wege gehen und viele Scherbenhaufen produziert haben. Herr, ich bitte dich, zieh uns alle zu dir. Ich bitte dich für die, die noch nie eine Entscheidung für dich getroffen haben. Gib ihnen den Mut zu diesem Schritt und lass sie deine Liebe und dein Vermögen erleben. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du hast gesagt, siehe, ich mache alles neu. Oh, ich danke dir, dass wir zu dir einladen dürfen, auch heute Abend und in den nächsten Abenden. Amen.